Ja, ich hoffe, dass wir von Manuel dann vielleicht noch mehr hören, gerade über die Geschichte unserer geistlichen Vorväter. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns viel zu wenig beschäftigen. Wer von uns kennt schon diese geschichtlich bekannten Tatsachen, die zum Teil sehr detailliert sind, das Bekenntnis, wie diese Brüder aufgestanden sind und bekannt haben vor aller Welt, wissen, das bedeutet ihr Tod. Zum Beispiel das Schleitheimer Bekenntnis, unglaublich ergreifend, ganz in der Nähe von uns verfasst. Und das ist wirklich gut, wenn wir da uns mehr damit beschäftigen würden. Vielen Dank, Manuel. Wir sind ja heute an einer Stelle im Lukas 3. Ich weiß nicht, ob wir genügend realisieren, wie wichtig dieser Bericht vom Johannes dem Täufer ist. Welch ein höchst bedeutungsvoller Moment eben in der Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt dieser Bericht darstellt. Ich hoffe, dass das uns heute ein bisschen bewusster wird, wie höchst bedeutungsvoll dieser Moment war und wie er immer noch nachwirkt, wie sehr die Predigt des Johannes auch für uns immer noch gilt. Ich möchte die Verse 3 bis 6 noch einmal lesen. Lukas 3, Verse 3 bis 6. Und er, gemeint ist Johannes der Täufer, kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme soll gerade und die holprigen Wege eben werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Was für gewaltige Worte hier, die ja schon der Prophet Jesaja ausgesprochen hat und die Johannes wieder aufnimmt. Höchst bedeutungsvolle Worte. Und auch in dem, was er dann weiter predigt, der Johannes, sehen wir, dass er ein echter Prophet war. Johannes war ohne Zweifel ein echter Prophet und nicht einer der vielen falschen Propheten, die Israel gesehen hat, die wir heute sehen, an jeder Ecke in der christlichen Welt. Falsche Propheten um falsche Propheten, die ein falsches Evangelium verkünden. Nein, er war ein echter Prophet. Nicht wie die religiösen Führer von damals. Er tat nicht das, was diese getan hatten. Sie sprachen nur vom Guten, von sich selber. Er sprach die Wahrheit. Er hat die Wahrheit ausgesprochen. Er hat gegen die Sünde gepredigt. Er hat die Sünde beim Namen genannt. Und er hat zur Buße aufgerufen. Zur Buße aufgerufen. Was ist Buße? Wir haben es ja auch im Credo verschiedentlich gehört und ich bin so froh um diese klare, grundsätzliche Predigt, die wir dort hörten, auch über den richtigen Anfang, über echte Buße. Aber die Buße gilt nicht nur für den Ungläubigen, damit er gläubig wird, wiedergeboren wird. Es gilt auch für uns. Buße ist vom griechischen Wort her ein Umsinnen, Metanoia, eine Gesinnungsänderung. Und wir wissen jetzt auch immer, wenn wir von Gesinnung sprechen, dass das Wort Gottes das Herz meint. Die Gedanken sind nicht vom Herzen zu trennen. Die Gesinnung sitzt in unserem Herzen, in unserem Innersten. Es ist eine Gesinnungsänderung in unserem Herzen. Und dann geht das Leben weiter, wie vorher. Nein, die zu einer Veränderung des Lebens führt, die zu einer Veränderung des Wandels führt. Eine neue Richtung, Umkehr, ist untrennbar auch im Wort Buße enthalten. Umkehr, eine total neue Richtung, eine Veränderung des Wandels. Plötzlich lebt jemand nicht mehr so, wie er vorher lebte. Plötzlich sieht er anders aus. Man merkt es schon von außen. Es ist Ausdruck seines Herzens Veränderung. Echte Buße heißt auch Zugeben der verkehrten Wege. Das, so wie ich bisher gelaufen bin, war verkehrt. Und damit gebe ich Gott recht, dass seine Wege richtig sind. Und damit unterwerfe ich mich Gottes Weg und Gottes Wort. Das ist Buße. Nur, dass wir das richtig im Hinterkopf haben, weil das war die Predigt des Johannes. Tut Buße, tut Buße. Und was war die Predigt des Herrn Jesus? Kurz darauf kam er ja auf, trat er auf und predigte auch. Was predigte er denn? Tut Buße. Und was ist die Predigt für uns heute? Was predigen denn die Sendschreiben an die Gemeinden durch die ganze Kirchengeschichte hindurch? Und ganz speziell in der Endzeit, an die Endzeitgemeinde. Was hören wir da? Tut Buße. Es war wirklich ein heilsgeschichtlich sehr bedeutungsvoller Moment. Die Buße führt, nur Buße führt zur geistlichen Erneuerung, zu einer persönlichen Erweckung. Und wie gesagt, nicht nur bei bisher ungläubigen Menschen, sondern auch bei dir und bei mir führt Buße allein, echte Buße, zu geistlicher Erneuerung, zu geistlichem Wachstum, zu persönlicher Erweckung. Und dann dieser Ausruf des Johannes hier durch Jesaja eigentlich, wenn er sagt, bereitet dem Herrn den Weg, macht seine Pfade eben. Da sehen wir das machen. Wie bereiten wir den Weg des Herrn in mein Leben hinein? Durch Buße. Durch Buße. Dadurch, dass ich mich dem Willen Gottes unterwerfe. Dass ich mich dem Wort Gottes ganz unterwerfe. Ist übrigens praktisch synonym zu brauchen. Der Wille Gottes und das Wort Gottes. Das ist ein und dasselbe. Wenn du den Willen Gottes suchst für eine Situation in deinem Leben, wirst du seinen Willen finden in seinem Wort. Nicht irgendwo, so schnell, oberflächlich, instant, aber hier in seinem Wort, in der Tiefe seines Wortes. Und dadurch sollten sie den Weg des Herrn ebnen, durch Buße. Und viele Zeitgenossen des Täufers Johannes haben das gemacht. Sie haben echt Buße getan und haben so den Weg bereitet. Das heißt, sie konnten nachher den Herrn Jesus aufnehmen in ihrem Leben. Er konnte bei ihnen einziehen. Nicht so, wie Johannes im Evangelium schreiben muss. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gott sei Dank kommt nachher der Vers 12, Johannes 1. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Gottes Kinder zu werden. Da zog der Herr Jesus ein in ihr Leben und wir wissen, wie sie ihn aufnahmen, indem sie echt Buße taten, Gesinnungsänderung, Gott Recht gaben, Buße über ihre Sündentaten und Gott schenkte ihnen die Wiedergeburt. Und sie durften dann in der Kraft des Heiligen Geistes ein völlig anderes Leben weitergehen. Wie viele Menschen heute lassen sich täuschen. Sie meinen, sie seien Christen. Sie sind christlich engagiert. Aber es ist nicht dieser Herr Jesus Christus der Bibel, dem sie folgen. Sie folgen dem heutigen Jesus. Dem heutigen Jesus. Ich rede von der evangelikalen Welt, nicht von den liberalen Kirchen. Dem heutigen Jesus, der Moderne, derjenige, der unserer Zeit angepasst ist, der keinen Unterschied macht zwischen heilig und unheilig, der sich locker durch Rock- und Popmusik anbeten lässt. Ein Jesus, der über alles Gnade wirft. Aber es ist nicht die Gnade der Bibel, die uns erzieht, damit wir die Gottlosigkeit und alle weltlichen Begierden verleugnen. Es ist eine andere Gnade. Darum ist es auch ein anderer Christus. Einer, der sich mit allen und mit allem versteht. Selbst mit dieser Kirche, von der wir hörten, die die wahren Gläubigen immer aufs Blut verfolgt hat und noch immer verfolgt. Selbst mit der versteht sich dieser Christus von heute plötzlich. Viele, viele lassen sich täuschen. Herr, was wird das Zeichen sein, kurz bevor du wiederkommst? Es werden sich viele verführen lassen, gibt der Herr zur Antwort auf die Frage der Jünger. Das ist die Welt, in der wir leben. Es war auch die Welt, als Johannes auftrat. Auf eine etwas andere Art. Und wir streben dem Höhepunkt dieser Auflehnung gegen Gott zu. Für was stehen denn die Täler, die Berge hier, wenn er sagt, jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, das Krumme soll gerade, die holprigen Wege eben werden. Sie stehen für Hindernisse. Berge und Täler und krumme Wege und holprige Wege. Das sind alles Hindernisse. Wozu? Es sind Festungen, könnten wir sagen. Festungen gegen Gott. Gegen Gottes Weg, gegen Gottes Wille. Und sie sind hier bildlich gebraucht, eben Berge, Täler, als Hindernisse für Gottes Willen in unserem Leben, für Gottes Weg auf dieser Welt. Satan hat Hindernisse aufgebaut, wo er kann, um Gott zu behindern. Und wir sollen den Weg ebnen. Und es wird die Zeit kommen, wo jedes dieses Hindernis ausgewalzt sein wird. Das ist die Verheißung hier. Und ich kann euch sagen, die Zeit steht kurz bevor. Kurz bevor. Aber es gilt für uns persönlich, die größten Hindernisse, die größten Berge und Hügel, all das, was sich erhebt gegen Gott, ist in uns drin, auch in uns Gläubigen noch, dieser unausrottbare Stolz in unserem Fleisch, der sich immer wieder gegen Gott erhebt, der sich nicht beugen will unter dieses Wort Gottes. Darum, wenn wir fleischliche Christen sind, wenn wir auch gläubig sind, aber wir sind fleischlich, dann geben wir diesem Stolz Raum in unserem Leben. Und es wird alles tun, aber nicht sich Gott und seinem Wort unterordnen. Und warum gibt es so viele Christen in Anführungszeichen. Menschen, die würden behaupten von sich, klar bin ich gläubig, was meinst du eigentlich? Aber sie sind nicht wirklich durchgedrungen zur Wiedergeburt. Genau aus diesem Grund. Sie wollen sich nicht ganz seinem Weg unterwerfen. Sie wollen nicht ausebnen lassen, alles, was sich gegen Gott erhebt in ihrem Leben. Und genau das ist die Engheit der Pforte, die der Herr Jesus beschreibt. Warum sind es so wenige, Herr? Die Jünger waren erstaunt. Und der Herr hat geantwortet, die Pforte ist eng. Die Pforte ist eng. Und viele möchten gerne eingehen in das ewige Leben. Aber sie tun es nicht. Die Pforte ist ihnen zu eng. Und woher kommt das? Dieses einfach sich nicht Gott ganz unterwerfen wollen. Es ist zutiefst unser menschliches Wesen. Woher kommt das? Wir haben es gehört von Manuel, ganz vom Anfang. Dort, als der Mensch sich abgekehrt hat von Gott, seinem Schöpfer, seinem Vater, abgekehrt. Das ging ja noch, aber was hat er als Alternative gemacht? Er hat sich unterworfen dem Feind Gottes. Er hat sich Satan unterworfen. Und jetzt ist dieses Wesen Satans in unserem Menschenfleisch zutiefst verankert. Es ist nichts anderes als die Sünde Satans, die in unserem Leben steckt. Und diese Sünde ist Rebellion gegen Gott. Sich erheben gegen Gott, anstatt sich vor ihm zu beugen. Ein kürzlicher Artikel in den Friday Church News von David Cloud hat mir wieder neu die Augen dafür geöffnet. Wie real das ist, diese Sünde Satans. Immer noch genau gleich. Er erhebt sich gegen Gott. Und er ist der Vater der Menschen, des Menschenfleisches. Ich möchte kurz das zusammenfassen. Wir wissen in Amerika, in den auch bei politischen Versammlungen, Parlamenten, war es ja oder ist es immer noch üblich, dass man vorher quasi ein Gebet spricht, eine Anrufung, dass Gott leiten möge, Weisheit geben möge und so weiter. Und da ist in einem Gebiet in Alaska eine Debatte aufgeflammt darüber. Sollten wir nicht eigentlich damit abfahren, mit diesem alten Zopf der Anrufung vor einer politischen Bezirksversammlung? Und dann hat das Gremium hat entschieden, nein, wir wollen das nicht abschaffen, aber wir wollen es für alle religiösen Gruppen öffnen. Bisher waren es dort eine gewisse Gruppe von Pastoren, die jeweils zur Einleitung eben ein Gebet gesprochen hatten. Und da wurde entschieden, wir wollen es für alle religiösen Gruppen öffnen. Und so war dort in diesem Bezirk die letzte Sitzung des Parlaments, wurde diese Anrufung, dieses Gebet durchgeführt von einer Satanistin, die zu der Kirche Tempel Satans, nennt sie sich, gehört. Und ich sage es drum, weil es auch klar zum Ausdruck kommt, das Wesen Satans. Da sagte diese Frau, lasst uns aufstehen. Lasst uns gerade stehen. Ungebeugt. Lasst uns nicht uns beugen. Und ohne Einschränkung durch irgendwelche obskure Lehren, welche sich ängstliche Menschen in dunklen Zeitaltern ausdachten. Sie meinte die Lehre der Bibel natürlich. Lasst uns gerade aufstehen und uns nicht mehr davor verbeugen. Wir wollen den luziferianischen Impuls, dem wollen wir nachgeben, nämlich vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und wir wollen all dieses alte Zeugs, das so scheinbar glückselig, tröstend uns machte, diese Selbsttäuschungen abbauen. Sie meinte wieder die Botschaft der Bibel. Wir wollen darauf beharren, dass die Individuen anhand von dem beurteilt werden, an ihren konkreten Aktionen und nicht an irgendeiner Treue zu einer willkürlichen gesellschaftlichen Norm. Sie meinte wieder das Christentum. Und das, was ich nicht darunter unter das stellen will, das muss brechen. Und das, was durch die Wahrheit, sie meinte ihre Wahrheit, zerstört werden kann, das sollten wir sofort zerstören. Sie hat dann noch abgeschlossen und ausgerufen, es ist vollbracht. Heil Satan. Es zeigt das Wesen. Und dieses Wesen ist im Menschenfleisch. Nein, wir beugen uns nicht vor diesem Gott. Und es ist auch im christlichen Menschenfleisch. Wir wollen einen anderen Christus als den dieser Bibel. Der ist heute nicht mehr modern. Dass wir nicht wie die Welt sein sollten. Dass wir nicht weltförmig sein sollten. Dass wir einen heiligen Wandel führen sollten. Das wollen wir nicht. Die Welt lacht uns ja aus. Wir haben gesungen, was kann ich tun für diese Welt? Was können wir tun für diese Welt, die so tief ins Verderben fällt? Einen heiligen Wandel führen. Einen entschiedenen, kompromisslosen Wandel mit dem Herrn Jesus. Das wird die Welt aufmerksam. Was für eine Lüge Satans. Wir müssten möglichst gleich sein wie die Welt. Damit sie uns akzeptiert. Sie lacht über uns und am Schluss wird sie diese Christenheit auswalzen, plattwalzen. Offenbarung 17. Diese schreckliche, stolze Hure Babylon wird verworfen von den Völkern dieser Welt. Zerstört. Was für ein kläglicher Versuch, sich dieser Welt anzubieten. Aber es ist die Sünde Satans, die sich erhebt gegen alles, was göttlich und was biblisch ist. Und darum, liebe Geschwister, ist dieses Thema hier, darum ist das ein Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht, dass alles Hohe erniedrigt wird. Das ist ein heilsgeschichtliches Thema von vorne bis hinten in der Bibel. Wir wissen gerade, das Jesaja-Buch ist voll davon. Ich möchte nur eine Stelle lesen, Jesaja 2. Es ist Teil von Gottes Heilsbotschaft. Von seinem Heilsplan, dass all dieses von Satan Verdorbene wiederhergestellt wird. Aber das bedeutet Gericht Gottes. Wie intensiv lesen wir das im Jesaja-Buch, zum Beispiel Jesaja 2,10. Verkrieche dich in den Felsen und verbirg dich im Staub aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät. Wir könnten diesen Vers genauso gut in der Offenbarung lesen. Dort steht es ja genau gleich. Die stolzen Augen des Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Denn es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn der Herrscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene und es wird erniedrigt werden. Über alle hohen und erhabenen Zedern Libanons und über alle Eichen Baschans und über alle hohen Berge und über alle erhabenen Höhen, über jeden hohen Turm und über jede feste Mauer, über alle Tarsisschiffe und über alle köstlichen Kleinodien. Es muss uns, noch Vers 17, und der Hochmut des Menschen wird gebeugt. Und der Stolz des Mannes gedemütigt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Das ist heilsgeschichtlich das Nächste, das wir erwarten. Nach der Entrückung seiner Gemeinde wird genau das passieren. Der Zorn Gottes, das Gericht Gottes wird gewaltig über diese Welt rollen, um das zu vollbringen, was hier beschrieben wird. Auch die Tarsisschiffe und die köstlichen Kleinodien, es muss uns bewusst sein, die ganze Technik von heute ist nichts anderes als solche krumme Wege, Höhen, Tiefen gegen Gott, gegen Gott. Ich verteufle nicht damit einfach alles Technische, aber das, die Triebfeder muss uns bewusst sein. Von aller technischen Entwicklung. Es ist, um Gott Parole zu halten. Um gegen ihn zu bestehen. Ich freue mich schon sehr, einmal zu sehen, wie eine Welt funktionieren wird. In der Kraft Gottes. Und nicht in der Kraft der menschlichen Technik. Das muss gewaltig sein, kann ich euch sagen. Gewaltig. Es wird alles erniedrigt werden. Und so ist gerade das Jesaja-Buch, es ist gefüllt mit diesen Aussagen, aber auch die anderen Propheten, viele andere Bibelstellen. Und wir sehen dann, wie die Offenbarung das aufnimmt. Die Offenbarung ist nichts anderes ab Kapitel 6 als ein Bericht darüber, wie Gott das ausführen wird. Das Hohe erniedrigen. Wir wollen nur kurz noch eine Gegenüberstellung lesen im Buch der Offenbarung. Satan versucht ja in allem Gott zu kopieren. Wenn da steht, dass Gott über alles erhöht ist, dass er auf seinem heiligen Berg, der höher sein wird als alle anderen Berge, thronen wird. Und auch im Himmel, sein Thron ist erhöht über alles. Aber dann ist das seine Sehnsucht, Höhen zu bauen. Höhen zu bauen. Er will sein wie Gott. Das war die Motivation für den Turmbau zu Babel. Höhen zu bauen. Und aber es zog sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Und es steuert erst auf den eigentlichen Höhepunkt zu. Des babylonischen Turmbaus. Wir sind mittendran an diesem Turmbau. Alles weist darauf hin, eben auch wieder die ganze Technik. Man kann jetzt sogar tierische und menschliche Wesen zu kombinieren versuchen. Man kann alles beeinflussen. Man meint schon bald, das Wetter bestimmen zu können. Alles, alles. Der Turm wächst. Und wächst und wächst, aber nicht ins Endlose. Nicht ins Endlose. Gott wartet zu, weil er so gnädig ist und nicht will, dass die Menschen dort landen, wo Satan landet. Der Feuersee ist für Satan geschaffen, nicht für die Menschen. Aber er wird alle dorthin ziehen, die sich nicht von ihm lossagen, indem sie sich Gott unterwerfen. Gott unterwerfen. So eindrücklich in Offenbarung 17 diesen Gegensatz zu lesen. Offenbarung 17, 1 bis 3 und Vers 9 lese ich. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatten. Wir kennen den Bericht. Wir wissen, dass es die Kopie der Braut Jesu sein soll, diese Frau. Eine überaus schlechte Kopie Satans, der Braut des Herrn Jesus. Wir wissen, dass es nicht einfach die Weltmenschen sind, sondern es sind die religiösen Christen hier. Diese Hure mit all ihren Merkmalen. Die katholische Kirche lebt diese Merkmale seit Jahrhunderten aus, weil sie genau dazugehört zu dieser Hure. Und der Geist Gottes wusste es. Mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Wenn jemand wissen möchte, wie sich das ausgewirkt hat, wir müssen die Geschichte studieren. Darum ist das so wichtig. Und Ursula und ich waren ja kurz nach dem Credo in Österreich noch. Und wenn ihr eine Impression haben möchtet von diesem Unzucht treiben mit den Königen der Erde durch die Hure, dann müsst ihr nach Salzburg gehen und dort diese religiösen, götzendienerischen Gebäude ansehen. Der Dom, er wollte ja, der Wolf Dieter 1500 irgendetwas, wollte ja den Petersdom nachbilden. Hatte zu wenig Blatt, das ist etwas Abwehrheit, aber doch, das war sein Ziel. Und dann mit der Festung Hohensalzburg. Warum kommt das dort so kondensiert zum Ausdruck? Weil die katholische Kirche es in Salzburg geschafft hat, die politische Macht total zu sich einzuverleiben. Die politischen Führer gab es nicht mehr. Die Erzbischöfe waren nicht mehr nur Erzbischöfe, es waren Fürsterzbischöfe. Über viele Generationen. Sie hatten die totale politische und die totale religiöse Macht und unterdrückten die Leute und lebten in Saus und Braus und in Hurerei und in allem, was man sich vorstellen kann. Das ist eine Umsetzung dieses Verses, den wir hier lesen. Aber wir sind noch nicht beim Höhepunkt. Wir sind daran, am Aufstieg. Zum Höhepunkt von dem, was hier beschrieben wird. Und dann in Vers 9, und hier ist Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Versteht ihr, wenn Gott auf seinem Berg über allem erhaben ist, dann will Satan sieben Berge. Das ist ja logisch. Und jetzt lesen wir das echte Gegenstück dazu. Offenbarung 21. Die Einleitung, alles ist praktisch identisch. Es ist ein gleicher Engel, nämlich einer, ab Vers 9, einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten. Genau wie in Offenbarung 17, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes ist, hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein Kristall heller Jaspis. Und dann kommt diese Beschreibung, wo wir merken, Johannes fehlen die menschlichen Worte. Er kann das gar nicht beschreiben, was er sah. Es ist ein Versuch, mit all diesen Edelsteinen, die eine ganze Welt jeweils eröffnen, das zu beschreiben. Dieser Endzustand in der Ewigkeit, wenn alle Verderbnis und Zerstörung durch die Sünde weggetan sein wird. Das ist der Gegensatz zwischen echt und unecht, zwischen heilig und unheilig. Und es ist der einzige Weg, wie wir auf dem schmalen Weg gehen können, indem wir uns ganz dem Wort Gottes unterwerfen in allem. Und nicht uns täuschen lassen, dass es einen Mischweg gibt. Du wirst nicht am Ziel ankommen, wenn du auf dem Mischweg bleibst. So wahr die Bibel wahr ist. Ist dieser Gegensatz nicht wahrnehmbar von dem, was wir gelesen haben? Gibt es noch einen dritten Weg? Nebst der falschen Braut und der echten Braut. Es gibt keinen dritten Weg. Wir kehren zurück noch ins Lukas Kapitel 3. Dieser Vers 6 ist auch so bezeichnend. Mit dem schließt Johannes der Täufer das Zitat aus Jesaja ab. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Das spricht nicht von einer Zukunft in der Ewigkeit, dieser Vers. Sondern es spricht von einer Zukunft, die ist jetzt noch nicht. Aber es ist die Zukunft hier auf dieser Erde. Auf dieser Erde. Nicht auf der neuen Erde und im neuen Himmel. Hier, warum denn? Weil es steht, alles Fleisch. Alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Gott wird alles wiederherstellen, was Satan zerstört hat. Gott hat den Menschen als Fleisch geschaffen. Und er ist der Sieger. Er wird es schaffen, dass der Mensch als Fleisch das Heil Gottes wahrnehmen wird und ihm dienen wird. Wir wissen, dass das im tausendjährigen Friedensreich des Messias sein wird. Fleisch und Blut können die Ewigkeit nicht ererben, das ewige Reich Gottes, das wissen wir. Aber es wird eine Zeit geben, wo der Mensch, weil er sich Gott unterwirft, in einem Zeitalter leben wird auf dieser Welt in Fleisch und Blut, wie es dem paradiesischen Zustand entspricht. Der Gegensatz zu dem, was jetzt ist, wird so unaussprechlich groß sein. Satan ist ein besiegter Fürst. Er ist besiegt. Und seine Zeit ist sehr knapp bemessen noch. Ich bin so froh um diesen Vers, weil es zeigt, wie der Fokus Gottes für das Heil dieser Welt, es ist auf dieser Erde. Er wird diese Erde wiederherstellen. Es ist nicht irgendwo sphärisch im Himmel weit weg. Es ist auf dieser Erde. Und darum auch, ja, das Gleichnis vom verborgenen Schatz im Acker. Darum hat der Herr Jesus alles zurückgelassen, alles verkauft und hat den ganzen Acker erworben. Und der Acker ist diese Erde, legt der Herr Jesus selber aus dort. Er hat nicht nur seine Braut erworben, den Schatz, unbezahlbare Schatz des Königs, die Braut des Lammes. Nein, er hat die ganze Acker miterworben. Und er wird diese Erde wiederherstellen nach seinem Plan, nach seinen Gesetzen. Wie können wir uns freuen darauf? Ja, ich möchte nur kurz noch einige Worte sagen zur Taufe des Johannes. Das ist ja Wiederholung, aber dass es uns ganz bewusst wird wieder. Die Predigt des Johannes ist heute noch genau gleichgültig wie damals. Nicht aber die Taufe. Die Taufe des Johannes gilt heute nicht mehr. Das sehen wir am Beispiel in Apostelgeschichte 19, als Paulus die Johannesjünger trafen, die nur die Taufe des Johannes kannten. Aber er nannte sie Gläubige, weil sie wurden noch nicht belehrt. Und dann durften sie auch die richtige Taufe empfangen und dadurch den Heiligen Geist und wurden zum Leib Jesu hinzugefügt. Die Taufe des Johannes war zur Wegbereitung des Messias. Und sie bedeutete, bekennt eure Sünden, tut Buße zur Vergebung der Sünden und lasst euch dann als sichtbares äußeres Zeichen taufen. Und sie bestand auch darin, in der Warnung an die religiösen Führer und an die religiösen, selbstüberzogenen Gutmenschen, dass sie nur einen äußerlichen religiösen Akt vor den Augen der Menschen ausführen möchten, um dann als gut und als heilig zu gelten. Eine Warnung gegen das. Aber sein Hauptthema war, ich, Johannes, taufe mit Wasser zur Buße. Aber wartet nicht auf mich, sondern glaubt an den, der nach mir kommt. Er ist das Lamm Gottes, das für die Sünde der ganzen Welt bezahlen wird. Er wird euch mittels Heiligem Geist taufen zur Wiedergeburt. Und darum kommen wir heute nicht zur Taufe, zur Wassertaufe, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Nein, wir kommen zur Wassertaufe mit der Gewissheit, Vergebung der Sünden zu haben. Im Blut des Lammes, durch Glauben, durch Buße. Und mit der Gewissheit, dass wir ein Gotteskind sind. Nicht damit wir ein Gotteskind werden. Die biblische Glaubenstaufe ist nur für Menschen, die schon gewaschen sind. Und zwar im Blut des Herrn Jesus. Von allen Sünden gereinigt. Darum gilt die Taufe des Johannes heute nicht mehr. Aber sehr wohl seine Predigt. Vergessen wir das nicht. Ich lese Vers 7. Er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Schlangenbrut! Wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Nur so ganz nebenbei. Wie beurteilt die Bibel diese Predigt? Auch das, was Johannes jetzt gerade geäußert hat. Vers 18 steht das. Auch mit vielen anderen Ermahnungen verkündigte er dem Volk die frohe Botschaft, das Evangelium. Und wie beginnt das Evangelium? Schlangenbrut. Wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Wisst ihr, alle Menschen sind Schlangenbrut. Kinder der Schlange. Freiwillig haben sie sich der Schlange unterworfen. Und darum spricht er so hart, darum so scharf. Wer hat euch zu der Überzeugung geführt oder verführt, dass ihr dem Zorn Gottes entfliehen werdet? Und wen hat er angesprochen? Nicht irgendwelche Weltmenschen. Er hat die Gläubigen der damaligen Zeit angesprochen, die religiösen, judäischen, jüdischen Menschen. Und dieser Ruf ertönt heute genauso. Und er gilt nicht einfach den bösen Weltmenschen, Schlangenbrut. Er gilt dieser Gebilde, das sich Christenheit nennt. Wer hat euch verführt zu meinen, ihr würdet dem kommenden Zorn Gottes entfliehen? Die Abrechnung kommt, sagt er hier. Der Zorn Gottes ist im Anmarsch. Wir hören schon seine Schritte. Wir hören schon seine Schritte. Gottes Wort, Gottes Wille lässt sich nicht ungestraft verändern, verdrehen, verspotten. Komm, hören wir doch auf mit diesem altväterischen Haltung, gerade erst in einem evangelikalen Magazin gelesen. Hören wir doch auf mit dem, was unsere Väter gelebt haben. Mit der Haltung der Frauenfrage, dass die nicht predigen sollen und so weiter. Was für ein alter Zopf! Es ist ja lachhaft in unserer Zeit. Gottes Wort lässt sich nicht ungestraft verdrehen. Nein. Wer hat euch verführt dazu zu glauben, ihr seid okay? Es ist alles okay. Und darum ist das Evangelium. Weil jetzt auch Vers 8 kommt. Es kommt der Ausgang. Es kommt die Tatsache der Liebe Gottes, welche nicht will, dass ein einziger Mensch verloren geht. Sie sind alle verloren. Alle unter dem Zorn Gottes. Und deshalb predigt Johannes der Täufer die Wahrheit. Damit die Menschen ihre Verlorenheit erkennen können. Und deshalb leben wir in einem Zeitalter der totalen Lieblosigkeit heute. Ich rede von den christlichen Gemeinden. Sie predigen nicht mehr die Wahrheit und lassen die Leute an die Wand laufen, in den Abgrund laufen, anstatt dass sie noch Zeit hätten. Tut Buße. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Wir sind Christen. Wir glauben auch an die Bibel. Bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Wir merken hier, es geht um echte Buße. Es nützt nichts, etwas aufgesetzt, Künstliches zu tun. Äußerliches nur. Das nützt nichts. Echte Buße. Nur echte Buße kann vor dem Zorn Gottes retten. Wann ist Buße echt? Ist nicht immer einfach zu sagen. Aber der Verlauf wird es zeigen. Warum? Weil Früchte entstehen aus der echten Buße. Früchte. Und deshalb die Aufforderung hier. Tut echte Buße, so dass Früchte sichtbar werden. Früchte eines veränderten Lebens, eines heiligen Wandels, einer Nachfolge auf dem schmalen Weg der Schmach Christi. Das sind herrliche, echte Früchte. Vers 9. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Dies unterstreicht ja nur die Ernsthaftigkeit von der Predigt des Johannes. Er predigt nicht einfach. Johannes kündigt Gericht an. Immer wenn steht in der Bibel, tut Buße, heißt das, das Gericht steht kurz bevor. Und darum ist es auch so intensiv in den Sendschreiben. In 5 von 7. Tut Buße, du Gemeinde Jesu, durch die Jahrhunderte hindurch. Und am allermeisten die Endzeitgemeinde. Diese Laodicea-Gemeinde, die den Herrn Jesus schon vor der Tür hinaus verbannt hat. Aber auch ihr gilt immer noch, tue Buße, tue Buße. Das Gericht kommt. Es kommt, es ist unabwendbar. Aber wir können dem Gericht Gottes entfliehen, wenn wir echte Buße tun. Wenn wir nicht aufhören, den Herrn Jesus Christus der Bibel abzulehnen. Und auszutauschen gegen einen gemütlicheren Jesus, gegen einen Partykumpel Jesus. Wenn wir damit aufhören, Buße tun darüber und den Herrn, den Despotes steht oft im Neuen Testament für Herrn, das heißt dem mächtigen Herrscher Jesus Christus, den Weg bahnen in unser Leben, in unser Herz, damit wir in Christus erfunden werden eines Tages, wie Paulus das in Philipper 3 beschreibt. Ich möchte damit aufhören, das nächste Mal weiterfahren. Gehen wir damit nach Hause. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist nicht, dass Gott seinen Zorn über die Welt bringt. Nicht nur, aber es ist ein Teil des Evangeliums. Und die frohe Botschaft ist, es gibt Rettung. Es gibt Rettung. Und wenn du nicht dir ganz sicher bist in deinem Innern, dass du auf dem Weg mit dem Herrn Jesus bist, auf dem schmalen Weg zur himmlischen Heimat, zum himmlischen Jerusalem als Braut Christi, dann möchte ich dich bitten, dass du darüber nachdenkst, dass du nicht einfach Zeit darüber verstreichen lässt. Es wird mit jedem Tag schwieriger umzukehren. Mit jedem Tag schwieriger. Oder auch wenn wir so oberflächlich fleischliche Glaubensleben haben, dann lasst uns auf Johannes hören, Buße tun und den Herrn bitten, dass er ja, die Früchte echter Buße sichtbar werden lässt in unserem Leben. Wir wollen ihm auch herzlich danken für alle Früchte, die er schon geschaffen hat in unserer Mitte. Aber wir wollen dranbleiben. Der Strom drückt andauernd, andauernd. Und wenn wir am Punkt sind, wo wir denken, ah, jetzt habe ich doch etwas erreicht, dann legen wir unsere Ruder hin und rudern nicht mehr gegen den Strom. Und dann reißt es uns schon wieder mit. Ich weiß, es ist anstrengend. Aber die Kraft kommt von ihm. Das Wollen kommt von ihm. Wir dürfen ihn bitten, dass wir dranbleiben am Rudern gegen den Strom. Amen. Wir wollen noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Ziel bist, wie wir auch in Hebräer gelesen haben. Derjenige, auf den wir blicken, unverwandt. Jedes andere Blicken aufgeben und hinblicken auf dich und vorwärts gehen, vorwärts laufen in diesem Kampf, der uns verordnet ist. Wir danken dir für dein Tragen, Heben, Fürsorgen mitten in diesem Kampf. Keinen einzigen Moment lässt du uns zu Schanden werden, wenn wir auf dich blicken. Keine einzige Sekunde lässt du los, uns zu halten, zu ziehen, Herr, zu bewahren auf diesem Weg, wenn wir denn unverwandt auf dich blicken. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du einem jeden jetzt auch offenbaren kannst in seinem Herzen, wo er oder sie steht vor dir, offenbaren kannst, wie gnädig, dass du bist, wo du längst allen Grund hättest, uns alle zu verwerfen, von dir zu stoßen, welch ein Preis du bezahlt hast, wie sehr, dass du dich erniedrigt hast, gedemütigt hast, um uns erretten zu können aus dem Gefängnis Satans. Herr, mache dies doch offen vor unseren inneren Augen, bewusst, welch großes Heil wir in dir haben. Und bewahre, behüte ein jedes, Herr. Amen.